NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
4. Juli 1054. Chinesische Astronomen beobachten eine Supernova.
Morgendämmerung über Kaifeng, der Residenzstadt am Gelben Fluss. Wie jede Nacht beobachten die Astronomen des chinesischen Kaisers den Himmel. Ein hochpolitisches Unternehmen, denn das Schicksal des Reiches steht in den Sternen, buchstäblich. Jede Himmelsveränderung müssen die Sternbeobachter registrieren und als Sterndeuter auch interpretieren. Dr. Paul Murdin vom Institut für Astronomie der Universität Cambridge.
In der Kaiserstadt gab es immer ein Viertel für die Astronomen mit Observatorien. Das heißt hochragende Plattformen, auf denen sie den Himmel nach Vorzeichen absuchten. Und am 4. Juli 1054 sahen sie diesen neuen Stern, der plötzlich erschienen war.
Am östlichen Himmel im Sternbild des Stiers. Sogar tagsüber strahlt dieser sogenannte Gaststern und nachts reicht sein Licht zum Lesen.
Die Astronomen schrieben es auf als ein himmlisches Vorzeichen, möglicherweise für eine Invasion, gegen die sich der Kaiser wappnen musste. Und sie notierten auch die Veränderung der Helligkeit, die Position und so weiter.
3 Wochen leuchtet der Gaststern tagsüber, dann verliert er seine Leuchtkraft langsam, bis er nach fast 2 Jahren wieder ganz verschwindet.
Diese Details sind durch die kaiserlichen Aufzeichnungen überliefert, die sogar die Invasion der Mongolen überdauert haben. Solche Dokumente haben dann spätere Astronomen nach ähnlichen Beobachtungen durchforstet.
Die chinesischen Astronomen glaubten, ein schicksalhaftes Zeichen zu sehen. Das dachten auch ihre europäischen Kollegen. Weil aber der ominöse Stern gerade zu einem kirchenpolitischen Desaster erschien, zur Spaltung von römischer und orthodoxer Kirche, waren offizielle Dokumentationen nicht opportun.
Tatsächlich erzählt das Aufleuchten am Himmel vom unvorstellbar gewaltsamen Tod eines Sterns, von einer gigantischen Explosion. Und niemand konnte im Entferntesten ahnen, dass es ohne solche sterbenden Sterne weder Sonne noch Erde und erst recht nicht uns Menschen gäbe.
Für diese Erkenntnis mussten die Wissenschaftler allerdings die ganze Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte des Kosmos entschlüsseln, samt dem Lebenszyklus der Sterne. Indem sie wie Kriminalisten den Tatort solcher gewaltsamer Sternentode nach Spuren, nach Überresten absuchten. Doch erst 800 Jahre später fanden die Astronomen erste Indizien, als sie ausreichend große Teleskope konstruiert hatten. Dann aber, in den Anfangsjahrzehnten des letzten Jahrhunderts, erzählten Tatortbilder und Messdaten eine hochbrisante Geschichte.
Schaut man zur selben Himmelsposition wie die chinesischen Astronomen, findet man einen Nebel, den Krebsnebel.
Weil diese Wolke aus fadenartigen Strukturen, sogenannten Filamenten, entfernt an einen Krebs erinnert.
Wie in einer Explosion expandiert der Nebel in den Raum. Und lässt man die Explosion rückwärts laufen, schnurrt alles um das Jahr 1054 wieder an einer Stelle zusammen. Ort und Zeit passen also zu den kaiserlichen Annalen.
Nur, wie kam es zu diesem Drama dort draußen in der Milchstraße, von wo das Licht 6.500 Jahre zur Erde braucht?
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts deckten die Physiker mit der Relativitätstheorie die Gesetzmäßigkeiten des riesigen Kosmos auf und mit der Quantentheorie die Gesetze der kleinsten Materiebausteine, der Atome und Atomkerne. Und da verstanden sie, wie aus dem Anfang, dem Urknall, der praktisch nur Wasserstoff und Helium produziert hatte, Sterngeneration um Sterngeneration entstehen und vergehen konnte. In zweiter oder dritter Generation auch unsere Sonne, die sich aus einem Gas- und Staubwirbel unter der Schwerkraft zusammenballte, bis Hitze und Druck im Zentrum den Fusionsofen zündeten. Der Astrophysiker Professor Peter Schilke von der Universität Köln.
Die Sonne produziert hier ihre Energie aus Kernfusion. Das heißt, sie verschmilzt Wasserstoff Atome miteinander. Das gibt dann Helium und daraus bekommt sie die Energie und die wird dann abgestrahlt.
Unter anderem als sichtbares Licht und Wärme der leuchtenden Sonne. Außerdem hält die Energie des Fusionsofens im Sonnenkern die Schwerkraft in Schach. Die will nämlich den Stern zusammendrücken. 4 Milliarden Jahre brennt der Sonnenreaktor bereits und wird noch weitere 4 bis 5 Milliarden brennen, bis aller Wasserstoff in Helium verwandelt ist.
Die Sonne kann dann noch das Produkt, also Helium, kann das dann noch weiter brennen und daraus Kohlenstoff machen. Vielleicht auch noch Sauerstoff, aber da ist für die Sonne reicht es auch schon. Denn für diese ganz schweren Elemente braucht man sehr, sehr hohe Temperaturen und die schafft die Sonne ganz einfach nicht in seinem Zentrum.
Trotz ihrer gewaltigen Größe, Durchmesser 1,5 Millionen Kilometer, ist sie zu klein, zu leicht. Ausgebrannt tritt sie nach einem langen Leben in eine Art Ruhestand.
Die Sonne wird sich dann ausdehnen, das wird dann einen sogenannten roten Riesen bilden. Sie wird dann ungefähr so groß sein, dass sie bis zur Erdbahn reicht. Das dauert aber dann gar nicht so lange und dann wird sie irgendwann mal zusammenfallen. Und das Endprodukt von der Sonne wird ein weißer Zwerg sein.
Sehr hell, sehr klein, sehr kompakt. Gerade so groß wie die Erde wird sie langsam abkühlen. Für das Leben auf unserem Planeten ist die lange Brennphase der Sonne ideal. Aber ansonsten ist sie nicht sehr produktiv. Denn schwere Elemente wird sie nicht erbrüten. Kein Silizium, wie es die Erdkruste dominiert. Kein Eisen, wie im Erdkern oder in unserem roten Blutfarbstoff. Kein Gold, kein Uran. Das können nur Sterne, die 8 bis 100 Mal schwerer sind als die Sonne. Zunächst in ihrer Lebenszeit und dann in ihrem Todeskampf.
Die können noch Sauerstoff und Silizium und Magnesium produzieren. Aber irgendwann ist mit diesem Kernfusion Schluss. Man kann leichte Elemente mit der Kernfusion zu schweren Elementen machen, aber das geht nur bis zu Eisen rauf. Bis zur Eisenproduktion kann man aus dieser Kernfusion Energie gewinnen. Wenn man Elemente produzieren will, die schwerer sind als Eisen, dann kostet das Energie.
Diese Energie aber kommt nun aus einer anderen Quelle. Damit dem Eisen der Ofen buchstäblich aus ist, schwindet der Temperaturdruck im Inneren und die Schwerkraft triumphiert.
Und dann stürzt der Stern zusammen. Und dann wird er im Inneren sehr, sehr heiß. Die Temperatur und die Energie, die reicht dann aus, um auch diese ganz schweren Elemente zu machen, die also schwerer sind als Eisen.
Der Fusionsreaktor wird nun allein von der Schwerkraft geheizt. Brutal und mit wachsender, schließlich rasender Geschwindigkeit.
Große Sterne leben und sterben einfach schneller, weil ihre immense Schwerkraft den Kern auf unglaubliche Temperaturen heizt. Ein Stern mit 20 Sonnenmassen etwa verbrennt seinen Wasserstoff in nur 10 Millionen Jahren statt in 10 Milliarden wie die Sonne.
Dann verbringt er 1 Million Jahre damit, sein Helium zu verbrauchen. Dann verbringt er 300 Jahre damit, den Kohlenstoff zu brennen. 200 Tage, seinen Sauerstoff zu verbrennen und in 2 Tagen sein Silizium zu verbrennen. Das wird also zum Schluss immer schneller. Und dann, wenn das Silizium zu Ende ist, dann kann man Eisen aus Silizium erzeugen. Dann ist eigentlich Ende und dann passiert die Supernova.
Blitzartig kollabiert der Eisenkern unter der eigenen Schwerkraft, bis die Eisenatome praktisch zu einem einzigen Atomkern zusammengepresst sind. Die Masse einer Sonne in einer Kugel vom Durchmesser einer Großstadt. Ein Neutronenstern. Als Reaktion rast eine Unmenge Energie nach außen, pflügt durch die nachfallenden äußeren Schichten, schmiedet die allerschwersten Elemente zusammen und bläst schließlich den ganzen gewaltigen Elemente-Cocktail ins umgebende All mit Geschwindigkeiten von mehreren 10.000 Kilometern pro Sekunde, wie in den wunderbar leuchtenden Gasschleiern des Krebsnebels.
Aus einer solchen Elemente-Saat haben sich Sonne, Erde und Menschen entwickelt. Wahrscheinlich sogar initiiert durch die Schockwelle einer nahen Supernova. Keine Frage. Wir sind Kinder der Milchstraße, Sternenkinder. Buchstäblich aus Sternenstaub gemacht, wie es im Song Woodstock heißt. Wir sind Sternstaub, wir sind golden, sind Kohlenstoff. Jahrmilliarden alt. We are stars, we are golden, we are big.
Und was treibt das kleine, hyperschwere Monster aus der Sternmitte, der Neutronenstern? Herbst 1967, Institut für Astronomie der Universität Cambridge. Die junge Doktorandin Jocelyn Bell grübelt über den Signalen ihres Radioteleskops. Mit dieser neuen, vielversprechenden Technik sucht sie Quellen kosmischer Radiostrahlung am Himmel. Kurze, prägnante Signalgruppen verwirren die 24-Jährige. Mehrmals hat das Teleskop sie von derselben Stelle empfangen. Ein Fehler in der Apparatur? Das muss sie genauer analysieren.
Then one day, late in November,
gegen Ende November hatte ich sie dann.
Blip, 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 blip.
Pulse mit exakt gleichem Abstand. Das hatte ich keinesfalls erwartet. Sterne und Galaxien pulsieren nicht. Ich informierte meinen Doktorvater. Tony, ich habe hier Pulse im Abstand von genau ein Drittel Sekunde. Doch er sagte nur, damit ist klar, das muss von Menschen stammen.
Doch als Jocelyn Bell beweist, die Pulsfolgen kommen aus dem Kosmos, ist plötzlich von Signalen einer außerirdischen Zivilisation die Rede, von kleinen grünen Männchen. Da platzt ihr der Kragen.
Mein Geld ging zu Ende. Ich wollte möglichst bald meinen Doktortitel. Und da benutzten diese kleinen grünen Männchen mein Teleskop und meine Frequenz für ihre Signale zur Erde. Was erlauben die sich?
Fieberhaft sucht und entdeckt sie eine zweite Pulsquelle an ganz anderer Stelle am Himmel. Und aus den Little Green Men werden Pulsare, eine fantastische neue Sorte Stern. Unvorstellbar schwer, klein und schnell rotierend schleudern Pulsare, Leuchttürmen ähnlich, irrsinnig energiereiche Strahlenbündel in den Kosmos.
Eine nobelpreiswürdige Entdeckung. Nur der ging skandalöserweise an Bells Doktorvater und dessen Chef.
1968 entdeckten die Radioastronomen auch einen Pulsar mitten im Krebsnebel. Sie hatten das Neutronensternüberbleibsel der Supernova von 1054 gefunden. 30 Mal pro Sekunde rotiert er und schießt einen Energiestrahl ins All, 100.000 Mal stärker als die Strahlkraft der Sonne. Doch die Supernova hätte auch ganz anders enden können, denn wäre der Neutronenstern im Kollaps etwas schwerer gewesen, hätte die Schwerkraft triumphiert und ihn zum schwarzen Loch zusammengequetscht.
Wenn der größer ist als ungefähr 2 Sonnenmassen, und dann wird ein schwarzes Loch draus. Also die Sterne, die 20, 30 Sonnenmassen haben, da bleibt wahrscheinlich ein schwarzes Loch übrig.
Dessen Anziehungskraft sogar das Licht gefangen hält.
Aber Supernovae haben noch mehr zu bieten. Aus dem Licht der Galaxien hatten die Kosmologen herausgelesen, das Universum expandiert, wie eine Explosionswolke nach dem anfänglichen Urknall. Aber irgendwann, dachten sie, könnte die Schwerkraft die Expansion bremsen und rückgängig machen.
Doch vor wenigen Jahrzehnten zeigte das Licht einer besonderen Klasse von Supernova-Explosionen das genaue Gegenteil. Der Kosmos dehnt sich immer schneller aus. Warum? Eine unbekannte, dunkle Energie soll die Ursache sein. Supernovae faszinieren die Himmelsforscher also weiterhin. In gebührender Entfernung, merkt der Kölner Astrophysiker Peter Schilke an.
Man sollte vielleicht dazu sagen, Supernovae sind eine schöne Sache, wenn sie weit genug weg sind. Wenn eine in der Nähe losgehen würde, dann würde die Strahlung sicherlich die Erde komplett sterilisieren. Da können wir nur froh sein, dass kein Kandidat ist in der nächsten Nähe.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmer an die Supernova, die chinesische Astronomen am 4. Juli 1054 beobachteten. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.